In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute, passend zu dem in der Interview-Folge besprochenen Verfahren, um das Thema Schuld gehen und wie damit in der Klausur umzugehen ist. Schuld aber natürlich nicht im moralphilosophischen Sinne, das würde mit Sicherheit den Umfang dieses Tutorials sprengen, sondern um die Frage der Schuldfähigkeit. Vorangestellt zur Einordnung und Erinnerung, wir gehen von einem dreistufigen Deliktsaufbau aus, also der Frage nach erstens Tatbestandsmäßigkeit, zweitens Rechtswidrigkeit und drittens Schuld. Und dieser Aufbau spiegelt auch die entsprechenden Wertungen wider. Also erfüllt ein Handeln die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale, ist erstmal die Strafbarkeit indiziert. Stellt man also fest, dass jemand eine andere Person körperlich misshandelt hat, gehen wir erstmal von einer Körperverletzung aus. Bei der Frage der Rechtmäßigkeit auf der zweiten Stufe stellt sich dann aber die Frage, ob dieses tatbestandliche Handeln im vorliegenden Fall ausnahmsweise nicht strafbar sein könnte, sondern von der Rechtsordnung gedeckt. Die grundsätzlich durch die Tatbestandsverwirklichung indizierte Strafwürdigkeit könnte also ausnahmsweise nicht gegeben sein, wenn ein Rechtfertigungsgrund greift. Das kann beispielsweise ein Handeln in Notwehr sein oder zum Beispiel bei ärztlichen Heileingriffen das Vorliegen einer Einwilligung in die Körperverletzung. Liegt ein Rechtfertigungsgrund vor, ist die Handlung also zwar tatbestandsmäßig, ausnahmsweise aber trotzdem von der Rechtsordnung gedeckt und nicht strafbar. Liegt kein Rechtfertigungsgrund vor, wäre nach wie vor von einer Strafbarkeit auszugehen. Es sei denn, und damit wären wir bei der dritten Stufe, der Schuld. Ist dem Beschuldigten der von ihm begangene Rechtsbruch auch subjektiv vorwerfbar? War er in der Lage, das Unrecht seines Handelns zu erkennen und war er in der Lage, sich entsprechend zu verhalten? Auch die Schuldfähigkeit ist grundsätzlich indiziert. Die Frage ist also, liegen ausnahmsweise Anhaltspunkte für eine Schuldunfähigkeit oder eine verminderte Schuldfähigkeit vor? Die dafür möglichen Ansatzpunkte sind in den Paragraphen 19, 20 und 21 StGB geregelt. Paragraph 19 spielt logischerweise für die Klausur keine Rolle, denn der bezieht sich auf die Strafunmündigkeit von Kindern. Ein unter 14-Jähriger oder eine unter 14-Jährige ist strafunmündig und damit liegt bereits ein nicht beseitigbares Verfahrenshindernis vor. Das ist in der Praxis und für die Öffentlichkeit häufig vor allem dann unbefriedigend, wenn es um irgendwelche besonders außergewöhnlichen, beispielsweise besonders brutalen Delikte geht, die von unter 14-Jährigen begangen worden sind. Denn dann gibt es in der Regel natürlich Interesse daran zu verstehen, was passiert ist und was zu der Tat geführt hat. Dieses nachvollziehbare Interesse ändert aber praktisch nichts daran, dass für uns als Strafverfolgungsbehörden ein Verfahrenshindernis besteht. Sobald also feststeht, dass die oder der Beschuldigte altersbedingt strafunmündig ist, ist das Verfahren einzustellen ohne weitere Ermittlungen. Denn für die Durchführung dieser Ermittlungen und eine entsprechende Sachverhaltsausforschung besteht keine rechtliche Grundlage. Denn die Ermittlungen dienen nur dazu festzustellen, ob ein hinreichender Tatverdacht besteht, also eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Bei einem nicht behebbaren Verfahrenshindernis, wie der Minderjährigkeit von Beschuldigten, ist von Anfang an aber absehbar, dass keine Verurteilung wird erfolgen können, sodass das gesetzliche Ziel des Ermittlungsverfahrens von Beginn an nicht erreichbar ist und schon kein zur Aufnahme von Ermittlungen berechtigender Anfangsverdacht besteht. In den Fällen, in denen das Alter eines Beschuldigten nicht ganz sicher feststeht, beispielsweise aufgrund fehlender Meldedaten, aufgrund von einer Einreise im Rahmen von Flüchtlingsfällen nach Deutschland etwa, hat man dann die Möglichkeit, ein sogenanntes Altersbestimmungsgutachten zu machen. Ein solches fußt in der Regel auf § 81a und § 81b StPO, also auf körperlichen Untersuchungen und erkennungsdienstlichen Maßnahmen. Man führt zum einen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch und schaut sich an, wie zum Beispiel die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale einer Person ausgeprägt sind, wie groß die Person ist, wie die Körperbehaarung ausgeprägt ist und so weiter. Und man kann im Rahmen von § 81a StPO zum Beispiel Röntgenuntersuchungen vornehmen und so feststellen, wie weit die sogenannten Wachstumsfugen schon geschlossen sind. Mit diesen Erkenntnissen erfolgt dann durch die Rechtsmediziner eine Altersschätzung. Da bekommt man allerdings auch im Rahmen einer solchen Altersbestimmung nie eine ganz klare Altersangabe, sondern immer nur auch eine entsprechende Altersspanne. Lässt sich selbst nach einem Altersbestimmungsgutachten beispielsweise nur feststellen, dass ein Beschuldigter zum Tatzeitpunkt zwischen 13,5 und 14,5 Jahren alt war, könnte er also auch zum Zeitpunkt der Tatbegehung noch strafunmündig gewesen sein. Dann gilt ganz normal der Zweifelsgrundsatz. Es ist von der für den Beschuldigten günstigeren Variante und also von der Strafunmündigkeit auszugehen, das Ermittlungsverfahren wäre einzustellen. Solche Altersbestimmungsgutachten kann man übrigens bei allen entscheidenden Altersschwellen machen. Also bei der Frage, handelt es sich noch um ein strafunmündiges Kind oder bereits um einen Jugendlichen? Handelt es sich um einen Jugendlichen oder einen Heranwachsenden? Handelt es sich um einen Heranwachsenden oder bereits um einen Erwachsenen? In der Klausur wird es in der Regel um die Frage der Handlungs- und Steuerungsfähigkeit gehen, also um die Paragraphen 20 und 21 StGB. Die verminderte Schuldfähigkeit nach Paragraph 21 StGB ist in der Klausur nur eingeschränkt relevant. Es kann zwar durchaus Klausurkonstellationen geben, in denen ein Beschuldigter beispielsweise derart alkoholisiert ist, dass er möglicherweise schuldunfähig ist. Dann muss man aber von der festgestellten Blutalkoholkonzentration rückrechnen auf den Tatzeitpunkt. Kommt man dann auf einen Wert von mehr als 3 Promille, wäre von einer Schuldunfähigkeit im Sinne von Paragraph 20 auszugehen. Liegt der Promillewert niedriger und sind Ausfallerscheinungen festzustellen, wäre lediglich von einer verminderten Schuldfähigkeit nach § 21 StGB auszugehen. Das Entscheidende für die Klausur, bei der es ja nur um die Frage geht, ob ein hinreichender Tatverdacht vorliegt, die verminderte Schuldfähigkeit nach § 21 löst lediglich eine Strafrahmenverschiebung nach § 49 StGB aus. Der Beschuldigte wäre also milder zu bestrafen. Aber die verminderte Schuldfähigkeit lässt den hinreichenden Tatverdacht nicht entfallen. Es ist also nach wie vor Anklage zu erheben. Stellt man also im materiellrechtlichen Gutachten fest, dass ein Beschuldigter nicht ausschließbar vermindert schuldfähig ist, ist das hier einfach nur kurz festzuhalten und kann dann, aber gegebenenfalls später im prozessualen Gutachten, bei der Frage der Straferwartung und damit bei der Bestimmung des Anklageadressaten darauf zurückkommen. Kommt man hingegen zu einer Schuldunfähigkeit nach § 20, kann eine Tat nicht verfolgt werden. Ausnahme, sollte es sich um eine rauschmittelbedingte Schuldunfähigkeit handeln, Alkohol oder Drogen, käme dann allenfalls noch ein hinreichender Tatverdacht wegen Vollrauschs in Betracht, § 323a des Strafgesetzbuches. Ansonsten ist aber von dem Fehlen eines hinreichenden Tatverdachts auszugehen. Ob die Schuldfähigkeit eines Angeklagten oder Beschuldigten zur Tatzeit ausgeschlossen oder erheblich vermindert war, ist prinzipiell mehrstufig zu prüfen. Zunächst ist die Feststellung erforderlich, dass bei dem Beschuldigten überhaupt eine psychische Störung vorliegt, die ein solches Ausmaß erreicht hat, dass sie unter eines der sogenannten psychopathologischen Eingangsmerkmale des § 20 StGB zu subsumieren ist. Erst wenn das der Fall ist, stellt sich die Frage nach dem Ausprägungsgrad der Störung und deren Einfluss auf die soziale Anpassungsfähigkeit des Täters. Und bei dieser sozialen Anpassungsfähigkeit sind es wiederum zwei Aspekte, die zu unterscheiden sind, nämlich die Einsichtsfähigkeit und die Steuerungsfähigkeit. Also, war der Beschuldigte überhaupt in der Lage, das Unrecht seiner Tat einzusehen? Und ist er in der Lage, aus dieser Einsicht die entsprechenden Schlüsse zu ziehen und von einem Handeln Abstand zu nehmen, also sein Verhalten auch zu steuern? Man kann also durchaus in der Lage sein, zu erkennen, dass man Unrecht tut, muss aber trotzdem aufgrund einer psychischen Erkrankung so unrechtmäßig handeln. Was macht man nun mit jemandem, der aufgrund einer psychischen Erkrankung schuldunfähig ist? Grundsätzlich, er kann nicht bestraft werden. Das Ermittlungsverfahren ist also einzustellen bzw. derjenige in der Hauptverhandlung freizusprechen. Das wird bei niederschwelligen Delikten auch regelmäßig so gehandhabt, auch wenn das für die Geschädigten der jeweiligen Straftaten unbefriedigend ist. Anders ist es natürlich, wenn von dem Beschuldigten eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Dann gibt es die Möglichkeiten der Paragraphen 63 und 64 StGB, also die selbstständige Anordnung der Maßregel der Unterbringung in einer Psychiatrie, 63 StGB, oder aber die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, 64. An beides, insbesondere die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung, sind hohe Voraussetzungen geknüpft. Zunächst einmal muss die Straftat tatsächlich auf die Sucht oder die psychische Erkrankung zurückzuführen sein. Es reicht also nicht aus, dass sie auch darauf zurückzuführen ist, sondern sie muss überwiegend darauf zurückzuführen sein. Dann muss es sich bei den Taten um erhebliche Taten handeln. Das heißt, irgendwelche Bagatelldelikte, die einem Beschuldigten zur Last gelegt werden, reichen nicht aus. Dass deren Begehung bei psychischen Kranken nicht zu einer Bestrafung führen kann, muss die Gesellschaft einfach aushalten. Und schließlich brauchen wir die Prognose, dass auch weiterhin die Gefahr der Begehung solcher erheblicher Straftaten besteht, es sich also nicht um ein zum Beispiel einmaliges psychotisches Fehlverhalten handelt. Als Pendant zur Untersuchungshaft gibt es dann § 126a StPO. Liegt ein dringender Tatverdacht vor, gibt es aber eben Anhaltspunkte dafür, dass eine Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet werden wird, kann statt Untersuchungshaft die vorläufige Unterbringung angeordnet werden. Für die gelten dann die Haftvorschriften der Paragraphen 114 folgende StPO entsprechend. Und schließlich, es gibt natürlich auch in der Praxis Fallkonstellationen, in denen eine psychische Erkrankung nur zu einer verminderten Schuldfähigkeit, nicht aber zu einer Schuldunfähigkeit führt. Dann würde das Gericht eine nach § 49 StGB gemilderte Strafe gegen einen Angeklagten verhängen und neben dieser Strafe die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnen. Die Maßregel der Unterbringung würde dann nach Rechtskraft im Rahmen des sogenannten Vorwegvollzugs zuerst vollzogen werden und dann nach der Entlassung aus dem psychiatrischen Krankenhaus noch ein etwaiger Strafrest verbüßt werden, falls dieser nicht ohnehin zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge, sonstiges Feedback. Gerne auch über unsere Homepage strafstation.berlin. Und in 2 Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute.
Die Prozessbeteiligten, bitte.